Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir schauen uns ja nämlich die wirklich wichtigen Videos dieser Welt an. Ja, Katzenvideos. Drollige, lustige Katzen, die uns irgendwie so unglaublich an uns Menschen erinnern, sodass sie überall zu sehen sind. Es gibt wenig Beliebteres in der digitalen Welt. Es gibt aber auch wenig, was so sehr belächelt wird wie Katzenvideos. Zu Unrecht findet die Kunstwissenschaftlerin Elena Korovin, weil was aber millionenmal geschaut wird, das verdient eine genaue Analyse. Und deshalb hat sie ein Buch geschrieben über Katzen in der digitalen Welt. Das Buch heißt Cat Content, ist erschienen in der Reihe Digitale Bildkulturen. Und was sie da Neues über Cat Content rausgefunden hat, das erzählen uns jetzt Elena Korovin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Cat Content ist ja wirklich überall in der digitalen Welt. Erinnern Sie sich denn noch, wann Sie das erste Mal über Katzenbilder oder Katzenvideos gestolpert sind?
Ja, das war in einer recht frühen Zeit, als YouTube zum ersten Mal online ging. Und da habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, dass das erste Video, was auch der Begründer von YouTube gepostet hat, das Video seiner Katze war.
Und es ist so schön, gleich am Anfang des Buches, da schreiben Sie, dass Katzenvideos für Belanglosigkeit stehen, für eine sehr beliebte Belanglosigkeit. Und ich habe mich gefragt, ist es wirklich so belanglos? Weil Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben. Was genau wollten Sie denn rausfinden über Cat Content?
Tatsächlich sind auch die Reaktionen auf mich und auf mein Thema sehr häufig, also ich werde sehr häufig ausgelacht oder die Menschen lachen mit mir, das kann ich nicht immer genau bestimmen. Aber ich habe für mich selber mich auch mit der Frage beschäftigt, wie belanglos kann denn etwas sein, was Millionen von Menschen täglich konsumieren und immer wieder abrufen und produzieren und was wie eine Welle durch dieses Internet sich seit Jahren, Jahrzehnten schon schlägt. Und was ich herausgefunden habe, ist einerseits, dass das nicht nur diese Videos sind, weil ich denke mal, wenn wir Cat-Content als Stichwort nehmen, dann denken alle an irgendwelche Katzenbabys, die von einem Sofa runterspringen oder solche Themen. Aber Cat-Content existiert genauso lange wie Internet existiert. Mhm. Und zwar begann das schon mit E-Mails, in denen Katzenbilder ausgetauscht wurden. Also sobald Menschen miteinander in diesem digitalen Raum in Berührung kamen oder in Kontakt kamen, kamen die Katzen mit. Denn wenn Menschen zu Hause sitzen oder auch vor dem Rechner, sind sie meistens umgeben von ihren Haustieren. Und da wir in einer Welt leben, wo die Katze auch als Haustier dem Hund den Rand abgelaufen hat, war das eine ganz natürliche Sache, dass irgendwann man angefangen hat, über die eigene Katze zu erzählen oder Bilder von ihr weiterzusenden. Und das sieht man auch in den ersten Blogs der späten 90er Jahre. Ja, es gibt ganze Blogs, die nur Beschreibung von Katzentagesabläufen sind. Das geht nicht so weit weg von solchen literarischen Themen, wie wir auch bei Carter Moore oder anderen berühmten Werken haben. Ja, dieses aus der Sicht einer Katze. Ja, das beschäftigt den Menschen.
Genau, die Menschen beschäftigt das und die posten das und viele wollen es dann eben auch sehen. Und also irgendwie, sie schreiben, das ist wie so eine Lingua Franca vielleicht, so diese Katzen, alle können wir was damit anfangen. Und spannend ist, nicht erst seit dem Internet sind die Katzen so ein Phänomen, sondern man lernt ja in ihrem Buch, dass die ersten Katzenmemes eigentlich schon 1870 zustande gekommen sind von dem britischen Fotografen Harry Poynter, der damals so Katzenfotos gemacht hat und dann die auch schon mit so Sprüchen versehen hat, wo man irgendwie so Katzen sieht, die dann, weiß ich, grimmig ernst reinschauen und dann steht da noch Skandal oder sowas. Also wirklich, sieht genauso aus wie ein Meme heute, aber ist von 1870.
Weil das genau die Zeit war um 1900, als dieser bourgeoise, bürgerlich etwas spießige Geschmack, den wir heute so bezeichnen, zum ersten Mal sich entwickelte. Ja, also so ab Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und es gab so ganz viele Genrebilder und so kleine Kitsch-Sachen. Ja, also auch das Wort Kitsch wurde in dieser Zeit erfunden. Und Henry Poynter war ein Fotograf, aus Brighton, der zuerst versucht hat, Stadtansichten als Postkarten zu verkaufen. Also dieses Postkarten-Business, Massenphänomen. Ja. Mhm. Und dann hat er angefangen, auch Katzen zu fotografieren. Und das hat sich so ganz natürlich entwickelt, dass er immer mehr Katzen fotografiert hat. Dann ist ihm aufgefallen, wie unterschiedlich diese Katzen aussehen, wie unterschiedlich ihre Mimik ist und was für Posen man sie setzen oder stellen kann, dass man ihnen Kleidung anziehen kann. Mhm. Und das ging immer so weiter. Er hat dann diese Carte de Visite oder diese Postkarten als Souvenirs versucht, auch weiter herzustellen, zu verkaufen. Und dann ist ihm aufgefallen, dass wenn man diese Katzenbilder noch mit einem lustigen Spruch versieht, dass sie dann noch viel mehr AbnehmerInnen finden. Mhm. Und so ist es entstanden.
Und wir denken irgendwie, das ist heute so im Netz, wow, das ist alles kreativ und neu. Gab es schon vor 150 Jahren, würden Sie sagen, steht es in irgendeinem Zusammenhang, diese Katzenbilder heute mit dem von 1870, oder wird es einfach immer wieder neu erfunden?
Ich sehe da einen absoluten Zusammenhang. Ich würde auch behaupten, dass diese Bilder und Themen, die wir im digitalen Raum als vermeintlich so neu erleben, eine Art von Wiederholung sind von Dingen, die es schon vorher gab, nur in neuen Kleidern, in einer neuen technischen Umsetzung. Aber bei Pointer und bei Katzenmemes sieht man das ganz genau. Und interessanterweise wurden auch die ersten Katzenmemes auf diesen Imageboards, 4chan und 2chan, genauso entwickelt. Es wurden zuerst lustige Katzenbilder gesendet und dann kamen die Texte dazu oder die Sprüche. Mhm. Also genauso wie Pointer. Man hat nur das Gefühl, es ist jetzt was völlig Neues und Meme als Wort, das ist jetzt was total Freshes, irgendwas, was wir noch nicht kennen. Nein, das gab es alles schon vorher. Weil der Mensch auch, obwohl sich natürlich seine Wahrnehmung verändert durch auch die Geschwindigkeit, der wir heute ausgesetzt sind, trotzdem ganz archaische Wahrnehmungstechniken unseres Gehirns und unserer Augen, die bleiben die gleichen.
Also wenn man jetzt mal die Belanglosigkeit vielleicht nochmal hinterfragt, das ist ja so, einerseits gelten sie als belanglos, diese Katzenbilder, gleichzeitig wird ja heute ganz viel natürlich auch politisch genutzt. Ne? Es gibt eigentlich belanglose Figuren wie Pepe der Frosch, der mittlerweile Symbol ist für die neue Rechte in den USA, oder der NSU hier in Deutschland, wir erinnern uns, die haben viel mit Paulchen Panther gespielt oder haben den benutzt als ihr Symbol. Was haben Sie denn daraus gefunden? Wie ist es bei Katzen? Werden die von bestimmten Gruppierungen auch politisch benutzt, oder sind Katzen eigentlich immer eh für alles und gegen alles?
Es gibt für die Katzenmotive auch ein paar Memes, die übernommen wurden von den neuen Rechten. Bei der Katze ist es aber auch so, dass die tatsächlich so facettenreich und so vielfältig ist, dass man sie für alles benutzen kann. Das ist aber auch gleichzeitig das, was ich als besonders alarmierend betrachte, denn die neue Rechte und diese radikalen Bewegungen, auch die Identitären vor ein paar Jahren, ja, die sind nicht mehr damit zu verbinden, wie das vorher war, mit Springerstiefeln und diesen gotischen Schriften und irgendwelchen Kampfzeichen, sondern die nutzen auch diese vermeintlich hippe, aktuelle Sprache, um auch ganz neue Klientel, ganz neues Publikum zu erreichen, und das gelingt. Das gelingt, und die Katze kann man dafür natürlich auch sehr gut einsetzen, weil man kann nahezu jede Stimmungslage mit einem Katzenbild ausdrücken.
Was ich auch spannend finde, Sie schreiben, dass Katzen natürlich oft weibliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Katzen gelten immer noch als Sinnbild für Frauen. Was bedeutet das denn bei der Rezeption von Cat-Content? Das fand ich spannend. Was ist das letztlich auch für ein Blick auf diese Katzen, den wir da haben?
Der Blick auf die Katze, der ist geprägt in unserer Kultur, würde ich sagen, schon ab der Kindheit, in der wir Märchen und Fabeln ausgesetzt sind und da schon die Tiere anthropomorphisiert werden. Wir haben keinen Zugang zu Tieren als eine Entität, als ein Subjekt, sondern wir vermenschlichen sie immer. Mhm. Ja, also wenn wir die Katze anschauen, egal was sie tut, ist auch bei anderen Tieren so. Und diese Verweiblichung der Katze, die hat natürlich zur Folge, dass auch ein bestimmter Blick auf dieses Tier gesetzt wird. Manchmal liebevoll, aber manchmal auch ein sehr gefährlicher. Ja, es gibt wahnsinnig schreckliche Berichte über Katzenquälerei, die von jungen Männern ausgeführt wird. Und da gibt es auch psychologische Studien dazu, dass es irgendeine Art von Verbindung gibt zwischen misogynem Denken und dieser Quälerei von Katzen. Genauso wie, wenn wir das jetzt einfach kulturhistorisch betrachten, diese Zuschreibung von Irrationalität oder diesem unerklärlichen Verhalten, was die Katze ja auch oft an den Tag legt, was einerseits lustige YouTube-Videos produzierbar macht und andererseits auch den Frauen zugeschrieben wird. Ja, also während der Mann eher so der immer nach wie vor der Rationale und der Beständige ist, ist die Frau hysterisch, dievenhaft und das alles, das finden wir auch in Cat-Content wieder, in der Katze. Aber interessanterweise auch, und da findet es so eine Art Schleife, in dem Moment, wo etwa weibliche Superstars auch katzenartige Facetten annehmen. Also man denke an Doja Cat, man denke an Taylor Swift, die sich auch als Katze stilisiert, Kim Kardashian, das sind alles Frauen, wenn wir in ihre Instagram-Bilder sehen, da sehen wir ganz viel von dieser Katzigkeit oder Katzenartigkeit.
Und spannend finde ich auch den Aspekt, dass wir jetzt die ganze Zeit über Bilder von Katzen ja gesprochen haben oder Repräsentationen von Katzen, aber Katzen sind natürlich ja auch Tiere, sind einfach Lebewesen. Und auch das finde ich spannend, was Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es vielleicht auch so eine Gefahr gibt, dass durch diese Verniedlichung und dass Katzen irgendwie nur noch so als Witz sozusagen durchs Internet streuen, dass die denen auch irgendwie der Status als Lebewesen oder so aberkannt werden kann. Wie meinen Sie das? Würden Sie sagen, Cat-Content ist irgendwie gefährlich für Katzen?
Ich würde behaupten, dass es gefährlich für Katzen ist, weil, wie Sie es gesagt haben, die Katzen, die werden zu einem Bild gemacht, zu einem Display auch für menschliche Empfindungen, Gefühle, Erwartungen. Und um diesen Cat-Content zu produzieren, braucht man natürlich ein Tier, was man sich dann irgendwo im Tierheim sucht oder wo auch immer. Und das Tier wird dann permanent mit der Kamera verfolgt, aufgezeichnet. Und ich glaube, dass die wenigsten, die diesen Cat-Content produzieren, auch tatsächlich am Wohl der Katze interessiert sind. Das sieht man auch an diesen Videos, die vor ein paar Jahren sehr beliebt wurden, in denen man Katzen pflegt oder aus einer gefährlichen Situation rettet. Und es ist nachgewiesen, dass die Katzen nicht selbst in diese gefährliche Situation gekommen sind. Ja, die werden benutzt als Material für Produktion von diesem Content. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man damit tatsächlich Geld verdienen kann und reich werden kann. Nicht mehr so wie vielleicht vor noch ein paar Jahren mit Grumpy Cat und diesen Catfluencerinnen, die wir aus dem Netz kennen. Aber schon kann man damit eine Art von Berühmtheit erlangen, die viele anstreben.
Wobei es wahrscheinlich auch viele Videos gibt, wo Katzen ja nicht Gefahr ausgesetzt sind, ne? Wo Menschen einfach irgendwie ihre Katze dabei filmen, wie sie irgendwas Niedliches macht oder sowas und damit ja vielleicht auch so eine Zuneigung für die Katze und sowas vermittelt wird. Ich weiß nicht, es scheint ja, dass wir die Katzen irgendwie nicht so loswerden als Bilder, populäre Bilder, omnipräsente Bilder. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass vielleicht auch irgendwann mal noch andere Tiere den Katzen so den Rang ablaufen? Zum Beispiel die Maus, die ja gerade sehr viel genutzt wird in den sozialen Medien, zumindest das Wort Maus, aber auch Mausbilder. Menschen werden als Mäuse angesprochen, zum Beispiel um Genderneutralität zu bewahren. Zeichnet sich da was ab?
Die Katze hat kein absolutes Monopol auf Content. Interessanterweise wird auch als Cat-Content eigentlich alles bezeichnet, was irgendwie eine Art von Internet-Prokrastination bedeutet. Aber was die Katze kann, was andere Tiere nicht können, ist einerseits diese Vielfalt in den Charakterzügen und Verhaltensweisen, ja, die man von teuflisch über niedlich, über dievenhaft, über abwertend, über beruhigend nehmen kann, das haben sehr wenige Tiere. Und dann die facettenreiche Mimik der Katze. Deswegen ist sie einfach viel einsetzbarer als Bild oder als Video, als zum Beispiel Capybaras oder Hunde oder andere Tiere, die auch für sehr viel Content bereitstehen.
Das sagt die Kunstwissenschaftlerin Elena Korowin, die dieses Buch geschrieben hat. Cat Content heißt es, ist im Wagenbach Verlag erschienen in der Reihe Digitale Bildkulturen. 80 Seiten hat es, kosten 12 Euro. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Korowin.
Ich danke Ihnen.
Alles aus der Welt der Popkultur besprechen wir hier im Kompressor-Podcast. Jeden Werktag neu.